Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum zweiten Abend unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen für Sie, Semester um Semester, inzwischen in der 20. Folge, Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Montagsabends während der Vorlesungszeit immer hier 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Ich habe es gesagt, wir haben die 20. Folge. Falls es Sie interessiert, was in dieser Semester-Soap schon früher geboten wurde, dann schauen Sie doch mal ins Internet. Da finden Sie gut 200 Vorträge aus den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, die Sie sich runterladen können aus den vergangenen Reihen. Da sind eine ganze Menge spannender Themen und Vorträge zu finden. Diese Wirtschaft tötet, falls Sie es nicht wissen, das habe ich da nicht einfach so drüber geschrieben, sondern zitiert, wie es die Anführungszeichen so signalisieren. Dieses Zitat wird auf diesen Broschüren, die Sie sich hier nehmen können, diese Kärtchen, belegt, aber nicht ganz korrekt, mea culpa. Da steht, das sei aus einem Dokument, das Engeli Gaudium heißt, das ist falsch, es heißt Evangelii Gaudium, kleiner Druckfehler. Von wem ist's? Von Papst Franziskus. Nicht von mir, nein. Papst Franziskus hat diesen Satz gesagt in seinem ersten, oder geschrieben in seinem ersten apostolischen Schreiben, das er 2013 herausgegeben hat. Und wenn Sie diese Stelle nachschlagen, also dieses Dokument finden Sie im Internet kostenfrei als PDF, können Sie sich das runterladen. Wenn Sie die Stelle nachschlagen, dann werden Sie merken, das ist noch einer der harmloseren Sätze. Der gute Mann zieht da richtig vom Leder und ich wundere mich immer, früher hätte man mit solch einem Papst, wahrscheinlich mit einem frühen Ableben gerechnet. Vielleicht sagt das ja was über unser gesellschafts- und kulturkritisches Potenzial, dass der immer noch frei rumschwirrt. Vielleicht ist Gesellschafts- und Kulturkritik auch so klein zu kriegen, dass man sie einfach nicht mehr ernst nimmt. Sie sehen, ich bin gleichwohl unentwegt und versuche hier in diesem Semester eine tolle Reihe über Gesellschafts- und Kulturkritik Ihnen anzubieten. Und heute haben wir einen Gast aus Tübingen da, der schon ein paar Mal da war, nämlich Privatdozent Dr. Habil Philipp Thomas. Er hat studiert. Er hat studiert Philosophie, evangelische Theologie und Biologie und kümmert sich an der Universität Tübingen einerseits um die Lehrer und deren Ausbildung, darf man sagen. Ausbildung, ist das eigentlich ein gutes Wort für den Kontext?
Ja, Sie dürfen sagen Lehramtsausbildung. Mhm. Sie dürfen aber auch den Gegensatz aufmachen zwischen Bildung und Ausbildung.
Ah ja.
Ganz in unserem Sinne.
Unser Referent der letzten Woche hat irgendwann mal in einem Vortrag das ein bisschen in Küchenlatein ironisiert und sagte, also sich bilden ist Formatio und eine Einbildung, das sei Informatio und Ausbildung ist Deformatio. Ne? nun gut. Wer weiß, wofür wir hier zuständig sind. Wie auch immer. Herr Thomas ist zu uns gekommen, einmal mehr, und ich freue mich darüber und wird etwas uns erzählen über Leben und Arbeiten im Wettbewerb. Und ich bin sehr gespannt drauf und freue mich auf den Vortrag. Sie haben hinterher wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen, zu diskutieren. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, was Herr Thomas zu sagen hat. Viel Vergnügen.
Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe heute viel mit Ihnen vor, viel Stoff, viel Text, viele Gedanken und viele Bilder und hoffe, dass Sie das alles nicht verwirrt, sondern dass Sie davon etwas mitnehmen, dass beim einen oder anderen Gedanken der Groschen fällt und dass Sie eine Bereicherung hier erleben. Das ist mein Ziel und deswegen habe ich zwischendurch immer wieder die Struktur des Vortrags, das Inhaltsverzeichnis in einer Folie eingeblendet, und möchte Ihnen immer wieder vergegenwärtigen, wo stehen wir im Gedankengang. Leben und Arbeiten als Wettbewerb, das möchte ich zunächst an einem Beispiel veranschaulichen, nämlich das Beispiel Erziehung zur Wettbewerbsfähigkeit. Ob Großeltern, Eltern, Jugendliche, Kinder, das Bildungssystem steht uns allen nahe und auch dort greift der Gedanke des Wettbewerbs direkt auf uns zu. Dann habe ich, das ist dann der Teil 1, einen soziologischen Blick, wie konnte es dazu kommen, dass unser Erwerbsleben, unsere Erwerbsarbeit so sehr vom Wettbewerb geprägt ist. Der zweite Teil behandelt dann eigentlich die Frage, die diese Vorlesungsreihe auch stellt, wie funktioniert Kulturkritik, wie funktioniert Gesellschaftskritik. Die Kritik, die hier entwickelt wird, ist weniger eine Kritik an der Wirtschaft selbst, sondern eher an der Gesellschaft und am Wettbewerbsgedanken. Und schließlich, nach dem zweiten Teil könnte eigentlich der Vortrag enden, aber schließlich, ich kann es nicht lassen, möchte ich noch ein wenig philosophische Lebenspraxis thematisieren, also so eine Art philosophische Lebensberatung, nämlich die Frage, wie können wir trotz Wettbewerb eine Haltung entwickeln, die uns ein gewisses Maß an Freiheit dennoch ermöglicht. Die Disziplinen sind zunächst der soziologische Blick. Hier könnte man ja eigentlich einen ökonomischen oder wirtschaftshistorischen Blick erwarten. Das kann ich nicht leisten, aber den soziologischen Blick auf die Veränderung der Erwerbsarbeit. Dann die Kulturkritik, das ist ein Teil der Philosophie, kritische Kulturphilosophie. Es geht also um die Einheit Kultur, man könnte sagen eine Epoche auch, die kritisch hinterfragt wird. Und dann, wie schon angedeutet, bin ich in der Rolle des lebenspraktischen Philosophs oder des philosophischen Beraters. Diese Rolle liegt mir eben selber so sehr und deswegen möchte ich auch in diesem Vortrag das noch mit behandeln. Nun also, zum Beispiel, das veranschaulichen soll, wie sehr der Wettbewerbsgedanke auf uns zugreift. Sie alle kennen das Buch oder haben davon gehört, die Tiger Mom, Amy Chua, Professorin aus den USA, die erzählt, wie sie ihre Kinder dazu bringt, Musikinstrumente zu lernen. Alles das, was wir auch gerne unseren Kindern beibringen würden und es nicht die Energie haben, das durchzudrücken, das erklärt sie, wie das geht, und zwar das Siegen hat sie ihnen beigebracht. Zusammen mit ihrem Mann ist dann dieses Buch Alle Menschen sind gleich, erfolgreiche nicht entstanden. Und das halte ich für bemerkenswert, denn das Ideal der Gleichheit wird hier im Bereich der Bildung nicht länger geteilt. Der Titel sagt doch, Erfolg bedeutet gerade nicht zu den Gleichen zu gehören, sondern sich abzuheben. Erfolgreich ist nicht das Kollektiv, sondern der Einzelne, und zwar im Kontrast zu den vielen. Also lautet der Imperativ, die Aufforderung, gib dein Bestes, heb dich ab von den anderen, die anderen sind deine Konkurrenten, sei besser als die anderen. Erfolg ist ein relatives Bessersein als die vielen. Und in diesem Sinne engagiert sich auch der US-amerikanische Franchise-Bildungsunternehmer Fast Track Kids. Fast Track ist ja die Überholspur. Hier sollen also Kinder auf der Überholspur, auf die Überholspur gebracht werden. Derzeit gibt es weltweit viele Filialen und neuerdings eben auch in Berlin-Steglitz eine Filiale. Berlin glaubt von sich selbst, es sei arm, aber sexy. Die Wahrheit ist, der Wettbewerb ist auch dort ganz, ganz stark. Natürlich nur in bestimmten Milieus und bestimmten Kulturen. Das ist dann, muss man sich dann so vorstellen, dass dann in einem Gebiet ein Ladenlokal angemietet wird. Das sind diese Fast-Track-Kids. Weiß nicht, ob es der eine oder andere lesen kann. Links sieht man noch Summercamp, wird da beworben. Und da werden dann die Kleinsten gefördert. Die Klassenräume sehen so aus und wer unsere Schulen kennt, der sieht sogleich den Kontrast zu unserem Schulmobiliar. Hier sind es also maximal 10 Kinder. Bemerkenswert finde ich auch, dass dasjenige Kind, was etwas präsentiert, sozusagen auf dem Siegertreppchen steht. Das Präsentieren ist natürlich ganz wichtig. Und hier wird mit einer Intensivpädagogik, einer Anregung versucht, also schon vor dem Schulbeginn ganz viel Wissen und vor allen Dingen eben auch Skills wie dieses Vortragen, dieses Präsentieren zu vermitteln. Für die ganz Kleinen gibt es auch ein Musikprogramm, und Musik dient jetzt weniger dazu, Kultur zu vermitteln, einzuführen in die Musik, sondern das Gehirn so zu fördern, dass es dann für andere Aufgaben besser funktioniert als bei jemandem, der oder die dieses Programm nicht durchlaufen hat. Wenn Sie sich bitte mal diesen Text der Homepage durchlesen, das ist also unten drunter, habe ich geschrieben, Altersgruppe 6 Monate bis 2 Jahre. Blau hervorgehoben habe ich ja auch das, worauf es mir besonders ankommt. Und jetzt frage ich uns Eltern alle sozusagen ins Gewissen. Alle, die das Beste für ihre Kinder wollen. Wenn es wirklich stimmt, dass sich das Gehirn und die Kompetenzen meines Kindes optimal entwickeln, wenn es ein solches oder ähnliches Frühförderprogramm besucht, mit welchem Recht kann ich es meinem Kind vorenthalten, vorausgesetzt, ich habe genügend materielle und zeitliche Ressourcen? In dem Moment, wo es etwas gibt, wie hier diese Fast-Track-Kids, bedeutet es eine bewusste Entscheidung, so etwas nicht zu tun, so etwas abzulehnen. Ein solcher Gedanke, wie ich ihn eben entwickelt habe, also diese rhetorische Frage, bezeichnet die Grenze zwischen das Beste wollen für das Kind auf der einen Seite und Angst davor haben, ins Hintertreffen zu geraten oder auch einfach Angst davor, zu den Gleichen, zu den Vielen zu gehören und nicht zu den Erfolgreichen. Noch einmal, wie lässt sich der totalisierte Wettbewerb erklären? Das soll jetzt die erste Perspektive sein auf das gesellschaftliche Phänomen Wettbewerb, Leben und Arbeiten im Wettbewerb. Und dieses Phänomen habe ich an einem einzigen Beispiel veranschaulicht, nämlich Frühförderung und Erziehung zur Wettbewerbsfähigkeit. Nun also der soziologische Blick, eine historische Entwicklung. Wie konnte es zu diesem totalen Wettbewerb kommen, der so sehr auch auf unser Privatleben und bis hinein in die jüngsten Menschen eben zugreift? Beginnen möchte ich bei Max Weber. Sein Buch »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« ist schon vor über 100 Jahren erschienen. Ein Zitat daraus, ein dichtes, aber kurzes Zitat. Das Agonale ist das Siegen oder Verlieren. Nur eins davon gibt es, also Wettbewerb im Sinne von, du musst siegen oder du bist auf der Verliererseite. Ja, was ist hier das Wichtige? Ich habe mal die wichtigen Stellen, die jetzt für diese Position Webers Exemplar stehen, rot unterlegt. Da wird zunächst gesagt, es hat eine Entwicklung gegeben. Es gab eine Zeit, für ihn ist das Zeit der frühen Neuzeit bis hin zum 19. Jahrhundert auch, in der war das Berufsleben stärker religiös gebunden. in eine Lebensauffassung, in einen Kosmos, in dem man so sagen könnte, ich möchte auch vor Gott gut dastehen. Ich möchte meine Familie versorgen, aber nicht im Sinne des Wettbewerbs, welcher Vater ist gewissermaßen der Bessere, verdient am meisten, sondern im Sinne des Anständigseins, im Sinne des ein gottgefälliges Leben führen. Wir haben auch in unserer Kultur noch Ausläufer davon. Und ich glaube, im Arbeitsethos, so wie wir es alle kennen aus unserer Kultur, lebt davon auch noch einiges weiter. Aber schon vor 100 Jahren diagnostiziert Weber, dass Arbeit und Wettbewerb sozusagen von der Leine gelassen werden. Die werden losgelassen, die rennen gewissermaßen frei, nämlich von der Leine eines ethisch-religiösen Eingebundenseins. Die Arbeit ist nicht mehr rückbezogen auf ein gottgefälliges Leben, sondern hat eine eigene Dynamik. Und deswegen, sagt er, die Kräfte des Agonalen werden damit assoziiert. Eine weitere Position, Richard Sennett. Hier geht es um die Flexibilität, die uns allen abgefordert wird. Auch hier ein Zitat. Da geht es zunächst darum, immer wieder neu lernen zu müssen. Die junge Generation sieht das nicht mehr als Majestätsbeleidigung an, sondern sagt vielleicht, so what, das ist doch ganz normal, dass wir uns immer wieder neu unser Berufswissen aneignen müssen. Aber, deswegen habe ich diesen zweiten Satz noch dazu genommen, Sennett geht es darum, dass eine Betriebszugehörigkeit früher auch einmal eine Identität verschafft hat. Zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit, in diesem Sommer, bei einer Wanderung auf der Schwäbischen Alb, beim Haus der Mutter unserer Freundin, eine Urkunde gesehen, die dem Vater für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit für die Bizerba-Werke in Balingen verliehen worden ist, schon in den 70er Jahren wahrscheinlich. Und was da drauf stand an Lob, im Sinne von Pflichterfüllung und Treue, würde heute niemand als Arbeitgeber mehr in den Mund nehmen. Das ist völlig aus der Mode gekommen. Also ist zu loben, dass man gewissermaßen sich nicht ständig neu orientiert oder umorientiert oder Karriereleiter gewissermaßen weitergeht, sondern dass man bei einem Arbeitgeber bleibt. Und was Sennett untersucht hat, ist, dass das ja auch zu einer Lebensgeschichte gehört hatte. Und dass diese Lebensgeschichte unter den gegenwärtigen Bedingungen gar nicht mehr möglich ist zu erzählen, weil wir müssen immer wieder neu erzählen. Dieser Abschnitt, dann kommt der nächste, das heißt nicht, dass wir unbedingt mehr verdient haben, vielleicht haben wir auch weniger verdient. Die Abschnitte sind fast unverbunden und wir müssen gucken, wie unsere persönliche Identität, unsere Lebensgeschichte trotz allem irgendwie zu erzählen ist. Und die dritte Position, die dritte soziologische Position, die von Voss und Pongratz, hat den wunderschönen und einflussreichen Begriff Arbeitskraftunternehmer entwickelt. Der Arbeitskraftunternehmer bezeichnet den Erwerbsarbeiter, der sein eigener Boss ist gewissermaßen. Er muss die Instanz des Chefs integrieren oder internalisieren, um sich selbst anzutreiben, um sich selbst zu bewerben und um sich selbst weiterzubilden, um sich selbst auch eine Art Marketing zu machen. In einem relativ komplizierten Soziologendeutsch hört sich das so an. Wichtig ist hier, dass Arbeit und Wettbewerb immer mehr zugreifen auf den inneren Kern des Arbeitnehmers selbst, indem wir nämlich als Arbeitnehmer unsere eigenen Fähigkeiten bewusst produzieren müssen, zum Beispiel durch Ausbildung, aber wir müssen auch unsere Biografie bewusst organisieren, zum Beispiel darf es keine Lücken geben im Lebenslauf Und frei genutzte Zeiten müssen möglichst sinnvoll im Sinne des Blicks des Personalchefs genutzt werden. Bis hin dazu, dass man selbst sich vermarkten muss, man ist eine Arbeitskraft, eine eigene Arbeitskraft, Unternehmer. Diese drei Positionen, jetzt der Klarheit halber noch einmal sehr verkürzt auf den Punkt gebracht. Bei Weber war das Wichtige, dass Arbeit und Wettbewerb die Einbettung in eine Lebenshaltung verlieren, die ein größerer Kosmos ist, zum Beispiel eine religiöse Weltsicht und Lebenssicht, auch eine Sicht auf die Generationen. Da kommt es nicht so sehr auf den Einzelnen gegenüber der Wirtschaft an, sondern eben auch auf die Familie, auf das Vorher und das Nachher. Und die Soziologen am Anfang des 20. Jahrhunderts haben diese Phänomene erstmals beschrieben, dass so etwas eben es nicht mehr gibt, sondern eine Totalisierung des Wettbewerbs. Dann Flexibilität, das war das Stichwort bei Sennett. Da gibt es auch von Bill Clinton, von irgendeinem Redenschreiber, glaube ich, der hatte ihm das in den Text geschrieben, "It's the economy, stupid." Du Dummchen, ja, es geht hier um Wirtschaft. Das heißt, das ist sozusagen das Argument, was alle anderen verstummen lässt. Die Wirtschaft gibt den Ton an, der Wettbewerb hat letztlich das Sagen, die von Sennett beschriebenen Arbeitnehmer ziehen der Arbeit hinterher, müssen ihren Wohnort dorthin verlagern. Und das Wichtige bei Voss-Pongratz ist eben dieser Arbeitsplatzunternehmer, die gezielte Produktion und Vermarktung der eigenen Kompetenzen und die Organisation der eigenen Berufs- und Lebensbiografie und, wie ich es gerne auch veranschaulichen möchte, die Internalisierung des Chefs. Also am Feierabend hatte man frei vom Chef. Heute hat man nicht mehr frei, weil man ja selbst sozusagen sich nicht los wird. Und es bleibt das schlechte Gewissen, könnte ich meine Freizeit vielleicht für meine Wettbewerbsfähigkeit besser nutzen. Worauf ich hinaus will, ist, dass es eine Entwicklung gibt, nämlich, dass der Wettbewerb immer stärker auf die eigene Identität, auf das eigene private Leben ausgreift. Also, die Wirtschaft hat schon immer im Wettbewerb natürlich funktioniert, aber für den Arbeitnehmer ist es entscheidend, dass immer größere Teile seines Lebens kolonialisiert werden durch die Wettbewerbsidee, durch diesen Zwang, im Wettbewerb zu bestehen. Ja, damit ist dieser erste Teil beendet. Sie müssten einfach versuchen, diese letzte Folie so ein bisschen im Gedächtnis zu behalten. Die einzelne Position, die einzelnen Begriffe sind nicht so wichtig. Wichtig ist allein der soziologische Blick auf unsere Gesellschaft, unser Arbeitsleben, Erwerbsarbeit und die Diagnose, dass der Wettbewerb nicht nur von alleine gelassen wird und unsere Flexibilität einfordert, uns ganz fordert, sondern eben auch immer weiter zugreift auf unser privates Leben. Und dazu passt ja das erste Beispiel, was ich zur Veranschaulichung eben gebracht hatte, nämlich, dass wir als Eltern auch überlegen müssen, es gibt eben nur bestimmte Zeitfenster, in denen man gut lernt, Sie kennen das alles. Und dieses bittere Gefühl, vielleicht verpasse ich das Zeitfenster. Gut, jetzt kommt der Teil mit der Kulturkritik und da ist nicht nur das Inhaltliche interessant, sondern auch der Blick quer auf diese Gedanken, nämlich wie funktioniert eigentlich Kulturkritik? Ist das einfach, wenn man sich hinstellt und sagt, das finde ich nicht gut? Nein, das ist es nicht. Es muss schon etwas differenzierter und genauer und besser funktionieren. Dieses Kapitel Kulturkritik, das will ich jetzt halbieren, 2.1, da geht es um die Analyse. Das ist aber schon etwas Philosophisches und darauf kommt es jetzt an. Eben hatten wir schon eine soziologische Beschreibung und natürlich auch Analyse der Gesellschaft. Und jetzt kommt sozusagen die Verlängerung dieser Beschreibung ins Philosophische. Und die Philosophie fragt, welche impliziten Imperative und Urteile prägen unsere Gesellschaft. Während die Soziologie eigentlich die Entwicklung jetzt in dem Fall der Erwerbsarbeit beschreibt, kümmert sich die Philosophie zum Beispiel um das, was begleitend auf einer normativen Ebene sich abspielt. Normative Ebene, das sind eben sowas wie Imperative und Urteile, die ja immer Werturteile sind, also zum Beispiel Imperative, tu dies und jenes oder lass dies und jenes oder Eltern, passt auf, dass ihr das und das tut, oder eben Urteile im Sinne von, wir sind der Meinung, das und das gilt. Und das ist natürlich ein philosophischer Blick auf unsere Kultur. Etwas vereinfacht gesagt, ein Imperativ lautet, gib dein Äußerstes, mobilisiere alle deine Ressourcen, die anderen sind deine Konkurrenten, die anderen sind auch bereit, alles zu geben, du stehst im Wettbewerb. Dann sei möglichst besser als die anderen, sonst bleibst du zurück, also Stillstand ist Rückschritt. Denn Erfolg heißt letztlich zu gewinnen oder eben besser zu sein als andere. Und die Alternative zum Erfolg, das ist dieses Agonale, ist eben letztlich, wenn man sich auf dem Siegertreppchen weder auf der ersten, zweiten oder dritten Position, sondern überhaupt nicht befindet, dann hat man im Grunde verloren. Das ist also ein Imperativ, der unsere Gesellschaft sehr stark umtreibt und uns alle selbst auch. Und ein Urteil im Sinne von Ansichten, da lässt sich das so analysieren, Wettbewerb ist so etwas wie ein der Natur und der Welt zugrunde liegendes Prinzip. Wettbewerb gilt von Natur aus, das hat es immer gegeben, denkt sozusagen an die Evolution und an das immer schon vorhandene Fressen und Gefressenwerden. Dann ein Urteil, was zum Beispiel das Bildungssystem betrifft, Wettbewerbsfähigkeit von Gesellschaften und Individuen ist ein wichtiges Bildungsziel, ein wichtiges Ziel unserer kulturellen Praktiken, also unter anderem Erziehung und Bildung, aber zum Beispiel auch Bildungspolitik und in einem globalisierten Wettbewerb ist es zum Beispiel heute auch nichts Ungewöhnliches, und ich will das nicht kritisch sagen, sondern eher beschreibend, analysierend, dass die Hochschulrektorenkonferenz von Baden-Württemberg einen Tagungsort mal in Shanghai hat, also nicht in Stuttgart, um zu signalisieren, und zwar den anderen Bundesländern zu signalisieren, wir werden unsere Kontakte nach China stärken und wir werden das mit der IHK zusammentun. Und ich kann Ihnen aus der Universität Tübingen erzählen, dass wir das Fach Chinesisch für Lehramtsstudierende und an Schulen einrichten wollten, und das ist natürlich teuer und schwierig, vor allen Dingen, wenn der Staat, also das Land Baden-Württemberg, ein Referendariat bezahlen muss. Und wie ist es uns gelungen? Mit Hilfe der Industrie- und Handelskammer. Sie hat nämlich in einer PowerPoint gezeigt, wie 2008 bis 2010 die baden-württembergische Wirtschaft dagestanden hätte, ohne die China-Exporte und mit den China-Exporten. Und ich sage das wirklich nicht zynisch oder kritisch, sondern ich sage, das ist eben der globalisierte Wettbewerb. So funktioniert unsere Welt, unsere Gesellschaft und so auch natürlich unser Bildungssystem. Daher dieses Beispiel mit der Hochschulrektorenkonferenz. Das wären kulturkritische Analysen. Und jetzt kommt das, wo man wirklich berechtigt fragen kann, wie funktioniert jetzt eigentlich Kulturkritik? Das ist hier 2.2, die kritische Sicht auf diese Imperative und auf diese Urteile. Zunächst kann ganz einfach gefragt werden nach den Folgen. Man kann also sagen, welche problematischen Folgen hat der totalisierte Wettbewerb? Da brauchen wir gar nicht drauf einzugehen, das ist natürlich eine Größe, die sehr verunsichernd ist und bis hin zur Gesundheit und Gesundheitsfragen den Einzelnen betrifft. Dann kann man fragen, welche anderen Imperative und Urteile gibt es denn auch noch in unserer Gesellschaft, zum Beispiel der Wert der Solidarität, und wie könnte es einen Konflikt geben zwischen dem einen Imperativ und dem anderen? Solidarität, Amerikaner zum Beispiel, wundern sich über unseren Gedanken der Krankenversicherung, dass also ob arm oder reich dieselbe Behandlung gelten soll oder möglich sein soll. Das ist so eine Art Sozialismus in deren Blick. Wir finden das durchaus richtig. Und das ist eben auch ein Wert, auch ein Urteil und auch ein Imperativ in unserer Kultur. Gestalte das Gesundheitssystem so, dass eine Solidarität noch aufrechterhalten wird. Und da könnte man natürlich als kritische Kulturphilosophie jetzt darauf verweisen, dass in dieser Gesellschaft das nicht ohne Konflikte abgehen wird, wenn der Wettbewerbsgedanke so wichtig ist. Dann kann man fragen, kulturkritisch, welche Interessen und Ängste stehen eigentlich hinter diesen Imperativen und Urteilen? Und da lässt sich ja leicht es vorstellen, dass dieser Satz, it's economy stupid, dass das natürlich durchaus im Interesse der global agierenden Wirtschaft ist, dass wir also als lernende Arbeitnehmer oder als schon arbeitende Arbeitnehmer uns diesen Satz, dass die Wirtschaft letztlich das Entscheidende ist oder dass der Wettbewerb letztlich dasjenige ist, vor dem wir eben bestehen müssen, dass wir diesen Satz nicht allzu kritisch sehen, sondern sagen, ja natürlich, es hat das schon immer gegeben und ich habe ja das Beispiel Evolution gebracht, das nennt man ja Sozialdarwinismus. Wenn also die Survival of the Fittest übertragen wird auf die Gesellschaft oder vielleicht sogar auf Kulturen, Kulturen sind in Konkurrenz miteinander, also gibt es da durchaus Interessen und immer, wenn Interessen erfragt werden, etwas hinterfragt wird, dann ist das ja eine kritische Frage und genau darum geht es hier. Dann kann man natürlich auch nach den Ängsten fragen, und das ist jetzt für die Politik wichtig, der Verlust von Vertrauen in die politische Gestaltbarkeit ist ja ein wichtiges Phänomen. Wir sehen unsere Politiker hilflos agieren vor den internationalen Wirtschaftsabkommen, vor den internationalen Geldflüssen. Wir sehen sie in ihrer Hilflosigkeit und verlieren im Grunde das Vertrauen, dass sie uns in dem Sinne regieren, wie sie es eigentlich versprochen haben, nämlich den Nutzen zu mehren und eben unser Leben zu gestalten. Und das sind natürlich keine Lösungen, sondern das ist einfach eine kritische Sicht auf diese Imperative und Urteile. Ein weiteres, und das will ich jetzt im Folgenden noch etwas vertiefen, nur diesen Punkt, ist folgende Frage. Gelten diese Imperative und Urteile wirklich von Natur aus oder sind sie historisch entstanden? Und wenn sie nämlich historisch entstanden sind, sind sie kulturelle Werte und kulturelle Werte sind nicht außerhalb des Feldes des Diskurses. Also wir können darüber uns verständigen und wir können versuchen zu sagen, welche Gesellschaft wollen wir, wie viel von diesem oder wie viel von jenem Wert wollen wir. Denn wir haben gesehen, dass die unhinterfragte Wettbewerbsidee, das würde man in der Philosophie naturalisierte Geltung nennen, da wird behauptet, das ist nicht mehr zu hinterfragen, das ist nicht mehr zu diskutieren, das gilt von Natur aus. Nur wissen wir als historisch denkende Menschen, dass natürlich andere Epochen andere Dinge genauso fest geglaubt haben wie unsere Epoche, diese Wahrheit. Jede Epoche glaubt natürlich, dass damals ein Irrtum vorlag und jetzt sozusagen es erst ans Licht gekommen ist. Aber wir wissen auch, dass in 100 oder 1000 Jahren es vielleicht schon nochmal etwas anders gesehen wird. Und darum geht es jetzt bei diesem speziellen Punkt der Kulturkritik, nur diesen, den ich jetzt hier kursiv habe, nur diesen möchte ich jetzt noch ein wenig erläutern. Das hier ist die Karte von Afrika vor der Kolonialisierung. Das sind verschiedene Königreiche hier, links sind die alle aufgeschlüsselt nach Farben. Versetzen wir uns nun zurück ins 19. Jahrhundert, ins Zeitalter der Kolonialisierung. Damals stand für Politik und Gesellschaft fest, es ist richtig und es ist wichtig, Afrika zu missionieren, nämlich christlich, und es ist wichtig, seine Gebiete als Kolonien den europäischen Ländern unterzuordnen und sie zu zivilisieren. Entsprechend sah nach der Kolonialisierung Afrika so aus. Ein immenser Aufwand wurde damals getrieben, tausende von Menschenleben wurden geopfert. Aber kein Preis war zu hoch. Heute sieht Afrika immer noch ungefähr so aus, so aufgeteilt. Aber diejenigen Staaten, aber diese Staaten sind unabhängig geworden in den 50er, 60er Jahren. Aber diejenigen Staaten, die damals die großen Kolonialstaaten waren, hier haben also blau England, gelb Frankreich und grün Deutschland, die also große Kolonialstaaten damals waren, haben heute mit der Immigration größere Probleme. Und im Rückblick fragt man sich, wie konnte man damals so denken? Ich glaube, Obama war es, der auch sowas wie eine halbwegs eine Art Entschuldigung dafür versucht hat, mal ganz zu Anfang seiner ersten Präsidentschaft in Ägypten war das. Aber offenbar, so müssen wir sagen, galten diese Imperative und Urteile, nämlich wir brauchen Kolonien, Kolonien sind gut, damals. Und wenn wir es heute sehen, würden wir nicht sagen, dass es von Natur aus gegolten hat, sondern dass sie im Grunde zu einer Epoche gehört haben, nämlich zum Zeitalter des Kolonialismus. Ein anderes, mindestens so drastisches Beispiel, jetzt nochmal historisch ein wenig zurück. Dieses Bild ist das Bild einer Spritze für eine sogenannte Nottaufe, eine Taufspritze für Hebammen mit der Aufschrift IHS, was das Kürzel für Jesus ist. Mit Hilfe dieser Taufspritze wurde der Embryo getauft, wenn die Gefahr bestand, dass er während der Geburt stirbt. Alle Hebammen mussten das, also bis ins 19. Jahrhundert hinein, in ihrer Ausbildung lernen, nämlich ein Kind mit der Spritze zu taufen. Die Kurzform Jesus, warum steht sie auf der Spritze? Weil Jesus Christus durch das Taufwasser, so die Lehre der Kirche über die Taufe, durch das Taufwasser zum Täufling, also zum Embryo, noch in der Gebärmutter gelangt. Und zwar gelangt er, oder andersrum gesagt, wenn Jesus Christus durch das Taufwasser so zum Embryo gelangt, dann hat dieser durch den Kontakt mit dem Wasser Anteil an Christi Auferstehung, an Christi Überwindung des Todes, sodass man sagen kann, dass die Verbindung, die durch diese Spritze möglich wurde, es ermöglicht, dass der Embryo in die christliche Vorstellung des Himmels kommt, also dass er in den Himmel kommt. Sonst, ungetauft, kommt er nicht in die Hölle, sondern in eine Art Zwischenreich, wo er, ich weiß nicht wie viele Jahre oder Ewigkeit, nicht die Anschauung Gottes ihm möglich ist, das heißt auch nicht das Heil möglich ist. Vielen von uns erscheint diese religiöse Praxis nun fremd, doch für Jahrhunderte hätte niemand an jenem Imperativ und an jenem Urteil gezweifelt, während einer problematischen Geburt, wenn das Kind zu sterben droht, zu sagen, unbedingt noch taufen. Die Taufe ist hier der alleinige Weg zum Heil. Sie ist das Beste, was wir für unser Kind noch tun können. Warum bringe ich diese drastischen Beispiele? Ich möchte sie zusammen sehen und ich möchte so eine kritische, eine distanzierte Haltung zu den Werten unserer Kultur ermöglichen. Denn genauso wie die Werte früherer Epochen lassen sich auch unsere eigenen Überzeugungen kritisch hinterfragen und man wird vielleicht aus anderer Perspektive, aus der Zukunft vielleicht, aber auch aus einer heute schon möglichen Perspektive fragen, kommt wirklich alles auf die Wettbewerbsfähigkeit an oder müssen wir Eltern uns wirklich schon früh verrückt machen für die Förderung unserer Kinder? Das ist jetzt einfach ein Beispiel gewesen, um Ihnen zu veranschaulichen, wie Kulturkritik vorgehen kann. Nämlich, indem sie die naturalisierte Geltung, die einer Epoche so vorkommt, ja, es ist doch, wir sehen sozusagen gar keine Alternative zum Wettbewerb, also muss sie doch eigentlich immer gegolten haben, diese Forderung des Wettbewerbs. Und diese Alternativelosigkeit wird versucht zu hinterfragen, indem man sagt, auch andere Epochen waren in dieser Wahrheitsgewissheit, wenn ich das so sagen darf, gefangen. Und vielleicht ist der Gedanke des Wettbewerbs doch noch diskutierbar, in welcher Form auch immer. Und so könnte nun Kulturkritik formulieren. Sie könnte sagen, oder fragen, ist der totalisierte Wettbewerb eventuell auch eine Ideologie? Das bedeutet eine Weltanschauung, deren Grundannahmen und Auswirkungen gar nicht mehr hinterfragt werden. Das meinte ich mit der naturalisierten Geltung. Etwas, von dem man glaubt, dass es von Natur aus gilt, das wagt man eigentlich nicht zu hinterfragen, wenn man nicht als dumm oder naiv dastehen möchte. Das wäre also ein klassischer Satz einer Kulturkritik. Kulturkritik könnte erstarrte Weltanschauungen wieder beweglich machen. Sie könnte Gewissheiten verflüssigen, die scheinbar in Stein gemeißelt sind. Ja, jetzt möchte ich hier zum dritten Teil des Vortrags kommen und damit verlasse ich den Bereich der Kulturkritik. Also vielleicht nochmal zur Wiederholung. Ganz am Anfang stand das Beispiel für einen totalisierten Wettbewerb. Das war das Beispiel Erziehung zur Wettbewerbsfähigkeit mit Amy Chua und mit den Fast-Track-Kids. Dann lautete die Frage, historisch, soziologisch, wie konnte sich die Gesellschaft so verändern, dass Wettbewerb so stark auch auf unser Inneres zugreift. Das haben drei Positionen der Soziologie des Erwerbslebens versucht zu erklären, dass wir es einigermaßen einsehen können, wieso wir uns das nicht einbilden, diesen Wettbewerb. Und dann der zweite Teil, die Frage, wie funktioniert Kulturkritik. Da waren einige Beispiele, zum Beispiel könnte man fragen, mit welchen anderen Werten kommt so ein Imperativ, sei wettbewerbsfähig, in Konflikt. Welche Folgen könnte es haben? Welche Interessen könnten dahinter stehen? Welche Ängste könnte dahinter stehen? Und zum Schluss, etwas ausgeführt von mir als Beispiel, die Frage der naturalisierten Geltung von Normen, also imperativen Urteilen, und der Wunsch, etwas zu verflüssigen. Also hier in diesem Fall diese Wettbewerbsideologie, wenn man das so kritisch sagen darf, und sie eben als Weltanschauung kenntlich zu machen, das heißt, sie zu hinterfragen hinsichtlich ihrer Grundannahmen. Und das könnte ja eigentlich schon der Vortrag sein, weil ich ja da jetzt ganz kurz und beispielhaft zeigen konnte, wie Kulturkritik hier bei der Diagnose Wettbewerb funktioniert. Aber ich möchte eben gerne noch sozusagen die Rolle des lebenspraktischen Philosophen annehmen und fragen, wie können wir in dieser Einflusssphäre des totalen Wettbewerbs eigentlich so leben, dass wir sagen können, es ist ein menschenwürdiges Leben und es ist auch ein selbstbestimmtes Leben und kein fremdbestimmtes Leben. Also ein bisschen möchte ich sowas wie philosophische Lebensberatung zur Diskussion stellen. Erinnern wir uns als erstes an Voss und Pongratz, an die Arbeitskraftunternehmer, die wir alle selber sind. Wir sind dazu gezwungen, sagen sie, unsere eigenen Arbeitskraftunternehmer zu sein. Wir haben unseren Chef, unseren Boss verinnerlicht. Und wenn wir uns als lebenspraktische Philosophen betätigen, dann müssen wir fragen, wie wirkt sich dieser Zwang, unser eigener Boss zu sein, auf unsere Stimmung aus? Und was können wir tun, welche Haltung können wir einnehmen in dieser schwierigen Lage? Dieselben Fragen finden sich auf dieser Folie wieder und ich versuche jetzt vorschlagsmäßig mich an Antworten. Zunächst die erste Frage, wie wirkt sich das aus? Da klingelt natürlich gewissermaßen der philosophische Alarm bei allen, die sich um Selbstverhältnisse oder auch um Identitätsfragen in der Philosophie kümmern und sich dafür interessieren. Denn wenn man etwas verinnerlicht, dann kommt es ja dazu, dass man eine neue Instanz in sich selbst aufbaut, die man irgendwie selbst auch ist, auch wenn man unter ihr leidet. Und dann schränkt sich ja die Freiheit ein, beziehungsweise, ja, vielleicht ist ja dieses auch ich, also das wird eine gewisse Belastung oder Zumutung für die Identitätsfindung in ganz eigener Weise. Sennett hatte das noch in anderer Weise im Blick. Wie sollen wir unsere Lebensgeschichte erzählen, wenn wir ständig neu anfangen müssen? Und wenn Betriebszugehörigkeit eher was ja, Lächerliches ist, wenn man da immer bei einem Betrieb bleibt. Aber hier ist die Frage nochmal viel verschärfter. Was ist, wenn wir etwas verinnerlichen, was früher der Chef war, über den wir abends lästern durften? Was passiert dann mit uns? Nun, es gibt so etwas wie eine innere Regierung und in uns, sie regiert durch Leistungsdruck, sie regiert durch Angst, nämlich Versagensangst, oder noch verschärfter regiert sie durch Selbstverurteilung, im allerschlimmsten Fall durch nach innen gerichtete Aggression. Und das ist schon ein Zustand, der uns auf Dauer auch depressiv machen kann, nämlich eine nach innen gerichtete Aggression. Ganz idealtypisch konnte der Arbeitnehmer vor, ich weiß nicht, 50 Jahren vielleicht noch eben Feierabend haben, in dem Sinne, dass er vielleicht in feuchtfröhlicher Runde ja, über den Chef lästern konnte und damit es sozusagen auch gut war. Tagsüber hat man ja funktioniert. Was passiert nun, wenn das durchschnittlich zumindest für uns nicht mehr so leicht möglich ist, wenn wir also unsere eigenen Arbeitskraftunternehmer werden? Dann kann man sagen, breitet sich so etwas wie Leistungsdruck oder Versagensangst aus und eben in diesem simplen Beispiel, die Aggression hat es nicht mehr so leicht nach außen abgeleitet zu werden, wo sie eigentlich hingehört, sondern die Aggression kann gewissermaßen, wenn es schlecht läuft, auch in Selbstverurteilung münden. Ich habe versagt, nach dem Abitur hätte ich schon ins Ausland gehen sollen oder hätte ganz anders studieren sollen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Spirale, das wissen wir alle, die uns noch weniger fit macht für den Arbeitsmarkt, also eine Gefahr. Und diese innere Regierung, wie gesagt, das ist für mich philosophisch deswegen interessant, weil es hier um Identität geht. Ja, das ist jetzt die Frage, die hinführen soll zu dem, was ich als philosophischer Lebensberater, der ich zwar nicht bin, aber gerne wäre, eben so würde ich das gerne anpacken. Ein Ratschlag, den ich vielleicht aufgrund dieser Frage formulieren könnte. Wenn es also so ist, dass wir da etwas verinnerlicht haben, was uns Freiheit raubt und was früher äußerer Zwang war, jetzt innerer Zwang geworden ist, dann können wir diesen Zwang ja nicht einfach abstellen. Denn die Internalisierung war ja nicht sozusagen aus Spaß geschehen. Wie kann man sich trotzdem vielleicht zu einer Haltung durchringen, die da günstig sein könnte? Und mein erster Ratschlag ist das, was ich skeptische Distanz nennen möchte. Das ist eine uralte philosophische Tradition. Es gibt ja die philosophische Tradition der Skepsis schon Jahrhunderte in der Antike. Und die hatte damals schon diese Tradition der Urteilsenthaltung, der Epoche. Daher kommt auch in Umwegen unser Wort Epoche. Also ein Einhalten, ein Klammern setzen ist dieser Geste. Man sieht gewissermaßen, das, was da ist, klammert es aber ein. Man enthält sich das Urteil, man weiß nicht, ist das richtig, wann ist das richtig. Für beides spricht etwas. Man hält sich mit dem Urteil skeptisch zurück. Und diese skeptische Distanz, diese uralte philosophische Tradition, an die möchte ich erinnern und möchte sagen, die ist uns natürlich in jeder Epoche anders und neu möglich. Und heute ist sie uns eben zum Beispiel auf diese Weise möglich, dass wir uns mit einer Zeitmaschine in andere Epochen versetzen und dass wir dann kritisch auf unsere Epoche gucken, vielleicht auch in eine andere Kultur versetzen, also zeitgleich in eine andere Kultur. Vielleicht reicht es auch, in ein anderes Milieu uns zu versetzen und sei es ein benachbartes Milieu, was vielleicht auf diesen totalisierten Wettbewerb ganz kritisch schaut und sagt, das kann doch nicht das letzte Wort sein. Die skeptische Distanz, die könnte man so übersetzen, kann sein, kann aber auch nicht sein. Stimmt in gewisser Weise, muss ich zugeben, aber stimmt in gewisser Weise auch nicht. Ich glaube, das ist nicht das letzte Wort. oder das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Was einer Epoche als das Wichtigste gilt, das sieht man mit einigem Abstand viel kritischer. Die skeptische Distanz macht etwas nicht mit, das heißt, sie enthält sich nicht auf ganzer Strecke, sondern ein letzter Schritt, den macht sie nicht mit. Sie verweigert sich an einem bestimmten Punkt, nämlich, bezogen jetzt auf diese Urteile und auf diese Imperative, die einer Epoche so gelten, das Drängende oder das Begeisterte der Überzeugung einer Epoche, man könnte auch sagen, die Wahrheitsgewissheit, die nicht mehr hinterfragte, das ist genau das, was die skeptische Distanz nicht mitmacht. Und genau das, darin besteht der Ratschlag, sich nicht naiv anzustellen, das heißt nicht einfach zu sagen, es gibt keinen Wettbewerb oder so, sondern ein sowohl als auch eine kritische Distanz und vor allen Dingen diesen letzten Peak, dieses Begeisterte, was aus dieser Wahrheitsgewissheit manchmal kommt und leider uns in Form von Werbung auch manchmal erreicht, das nicht mitzumachen. Ja, dann ein nächster Ratschlag, nämlich, wie viel bin ich bereit, auf dem Altar des Wettbewerbs zu opfern? Das ist eine selbstkritische Frage, die wir uns ab und an stellen sollten. Denn natürlich müssen wir funktionieren und müssen auch uns dem Wettbewerb stellen. Wir müssen aber auch wissen, dass Wettbewerb immer mit, in Anführungszeichen, Kosten verbunden ist. In dieser Zeit, die wir uns dafür nehmen, hätten wir auch andere Sachen tun können. Kommt vielleicht die Familie zu kurz oder anderes, vielleicht Begabungen, die man da eben gar nicht ausüben kann. Das heißt, in dem Versuch, diese kritische Frage zu stellen, wie viel bin ich bereit, auf dem Altar des Wettbewerbs zu opfern, sollte es wirklich alles sein oder versuche ich irgendeine Balance zu finden? In dieser Frage geschieht philosophisch gesagt, dass ich versuche, mich wieder zum Subjekt meines Lebens zu machen, zu demjenigen, der entscheidet, was will ich, was kann ich, wo sind meine Grenzen, was tut mir gut, was bin ich bereit zu unterschreiben, was finde ich auch als Urteil, als normative Aussage gut und was nicht. Das ist natürlich nichts Statisches, das müssen wir jeden Tag neu verhandeln, aber das ist eine Möglichkeit, die wir als denkende Subjekte haben. Und da wird uns manchmal auch der Zwang dann deutlich, unter dem wir stehen, und zwar in Form des nicht mehr Selbstbestimmten. Wir fühlen uns oft fremdbestimmt und rennen in Panik gewissermaßen aus Verlust- und Versagensängsten hinter den Erfolgen her. Und da täte es uns gut, eben immer wieder zu überlegen, stopp, ich möchte das Subjekt meines Lebens sein, was kann ich opfern da, beziehungsweise opfern ist ja auch ein Sinne, im Sinne von die Götter also gnädig stimmen, das heißt ja auch, es wächst daraus hoffentlich etwas. Also wo macht es noch Spaß, im Wettbewerb zu sein und wo dann nicht. Ja, und das Dritte ist ein merkwürdiger Satz, der mir sehr viel bedeutet. Er lautet, töte ich den Sklaven in mir, töte ich auch den Tyrannen. Dieser Satz bringt einen letzten Schritt, nämlich einen aktiven Widerstand gegen den totalen Druck des Wettbewerbs auf den Punkt. Dieser Satz besagt Folgendes. Es nützt nichts, auf direktem Wege gegen die Windmühlen des ständigen Leistungsdrucks vorzugehen, denn dieser ist einfach übermächtig. Also es nützt nichts, gegen die Verhältnisse, so wie sie sind in unserem Leben, gegen bestimmte Formen des globalisierten Wirtschaftens, also vorzugehen im Sinne von, dies mache ich nicht mit oder so, weil im Zweifel finden wir uns bald wieder darin verstrickt. Also nicht das Äußere können wir besiegen, aber wir können etwas in uns besiegen. Etwas können wir tun. Wir könnten an unseren Stolz appellieren. Nein, könnten wir sagen, alles machen wir nicht mit. Wir gestatten uns nicht, jedem Leistungsdruck zu gehorchen. Hannah Arendt hat ja im politischen Sinne gesagt, keiner hat das Recht zu gehorchen. Und so könnten wir etwas unspektakulärer für uns selbst sagen, wir haben nicht immer das Recht zu gehorchen, nämlich diesen Leistungsdruck. Und dies, dass wir da einen Punkt Stopp sagen können, ist tatsächlich etwas Kleines, aber sehr Wesentliches, könnte sogar eine große Macht sein. Wir töten dann nämlich jene Instanz in uns, über die der Tyrann Macht hat. Denn wir wissen das alle, der totalisierte Wettbewerb hat nicht über jede unserer Facetten eigentlich Macht, aber über eine, die uns dann immer wieder ängstlich oder vielleicht auch mit Lust auch am Wettbewerb funktionieren lässt, hat er eben doch sehr viele Macht. Und das kann einem manchmal als sklavisch erscheinen. Und darum geht es, nicht mehr länger Sklave sein zu wollen. Der Tyrann, das ist der totalisierte Wettbewerb, der verinnerlichte Druck der Ideologie des Wettbewerbs. Doch indem wir den Sklaven in uns töten, indem wir für uns selbst und auch stolzerweise vielleicht sogar das Recht auf ein menschenwürdiges Leben einfordern, entziehen wir zumindest punktuell dem Leistungsdruck die Macht über uns. Diese Folie ist gewissermaßen das Zielpunkt meines Vortrags und könnte jetzt das wirkliche Ende bedeuten, aber das geht nicht aus folgendem Grund. Zunächst nochmal ein Rückblick nach der soziologischen Analyse, die Kulturkritik und dann die lebenspraktische Frage, welche Auswirkungen hat das auf unsere Stimmung und was könnten wir an Haltung gewinnen, um dagegen vorzugehen. Die Antwort lautete auf diese dritte Frage, welche Haltung können wir einnehmen? Schritt 1, eine skeptische, eine kritische Distanz zum totalisierten Wettbewerb. Und Schritt 2, nicht mehr jedem Imperativ des totalisierten Wettbewerbs gehorsam sein, sondern auch einmal gezielt den Gehorsam verweigern. Der Grund, warum ich damit nicht schließen kann, ist eine mögliche Kritik an meinen Überlegungen, die Ihnen vielleicht auch gekommen sein mag. Nämlich könnten Sie sagen, der Zwang des totalisierten Wettbewerbs, er existiert ja auf ökonomische, gesellschaftliche oder kulturelle Weise. Jedenfalls existiert er objektiv. Die Antwort, die ich hier vorschlage, hört sich aber rein privat an, also subjektiv. Müsste nicht meine Antwort selber auch eine politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Dimension haben? Denn einfach zu sagen, ich spreche hier die innere Kündigung aus und ziehe mich in mein schönes Privatleben zurück, das wäre ja nicht genug. Man könnte sagen, philosophisch, es ist eine privatistische These, die ich hier vertrete, oder man könnte auch davon reden, dass es ein eskapistischer, also eine Flucht ins Private. So, meine Antwort, deswegen muss ich noch einige Minuten dranhängen. Meine Antwort ist nein. Zwar ist meine These eine ganz individuelle, also subjektive Entscheidung, nämlich hier an diesem Punkt mache ich nicht mehr mit, ich opfere nicht mehr alles auf dem Altar des Wettbewerbs, ich töte den Sklaven in mir, die Instanz in mir, die immer nur gehorcht. Aber diese Haltung öffnet mich für einen Blick auf alternative, gesellschaftliche, politische, ökonomische Theorien. Sie lässt mich gewissermaßen Verbündete suchen aus dem eigenen, authentischen Gefühl, Stopp, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, lässt sie mich wieder in der äußeren Welt, also zum Beispiel unter ökonomischen Theorien, Verbündete suchen und mich fragen, gibt es denn gar keine Alternative? Das würde aber bedeuten, meine Antwort auf diesen kritischen Einwand ist, die private Entscheidung führt oder kann durchaus zurückführen ins Politische. Die Philosophie der Lebenspraxis hat also durchaus auch diesen Weg, kennt ihn durchaus, eine Suche hier nach Alternativen zur Ideologie des Wettbewerbs. Und da habe ich nun drei Buchtitel einfach mal als Bilder Ihnen mitgebracht. Der Deutsche Bundestag hat eine Enquete-Kommission, die einen Schlussbericht geschrieben hat. Die Enquete-Kommission hieß Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichen Fortschritt. Nicht mehr nur ökonomischer Fortschritt, wird von unserem Bundestag bedacht, sondern eben ein gesellschaftlicher Fortschritt. Und da finden sich auf Seite 37 solche Worte wie genossenschaftliches Wirtschaften, gemeinsinnorientierte Wirtschaft, solidarische Ökonomie. Man glaubt es kaum, aber das sind tatsächlich Arbeit unserer Parlamentarier. Durchaus wird dort weitergedacht. Durchaus ist klar, diese Wirtschaft ist gefährlich, auch für den Planeten. Deswegen die Nachhaltigkeit. Dann Christian Felber, in Tübingen regelmäßig zu Gast. Wir haben ja noch von Hans Küng, dem interreligiösen Theologen, gegründet, ist Stiftung Weltethos. Die ist jetzt mittlerweile eine mehr wirtschaftliche Ausrichtung, hat die. Hier geht es um besser wirtschaften, also um gemeinwohlorientierte Wirtschaft. Und Christian Felber ist da immer wieder ein Ökonom, der die Gemeinwohlökonomie stark machen will. Er will zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt ablösen durch ein Gemeinwohlprodukt, in das dann eben auch Dinge einfließen wie Nachhaltigkeit, die sonst im Bruttoinlandsprodukt nicht bedacht werden. Wenn Sie sowas lesen, geht Ihnen gewissermaßen das Herz auf und Sie wollen sagen, hoffentlich hat er recht. Ja? Und dann lesen Sie im Internet natürlich auch Kritik an ihm. Egal, es geschieht viel, es wird auch weitergedacht. Das sind so Theorien, die man gewissermaßen auch sich als Verbündete im Sinne eines neuen Denkens wünscht. Und Harald Welzer ist ein ganz wichtiger Name, wenn man sozusagen vor der Zukunft eher Angst hat. Er sammelt Geschichten, die, er sagt hier vom guten Umgang mit der Welt, er sagt, es nützt nichts, wenn wir die letzte Generation sind, denen es gut geht. Es muss eine enkeltaugliche Zukunft sein. Er hat diese Stiftung Futur 2 gegründet, wo es eben darum geht, stellen wir uns vor, wir wären schon viel, viel weiter. Wie würden wir dann zurückschauen auf unsere Epoche und so weiter. Und wenn Sie diese Homepage sehen oder wenn Sie auch diese Bücher lesen, es sind lauter Beispiele von erfolgreichen Unternehmen, die trotzdem kooperieren, gemeinwohlorientiert sind und nicht sich allem, was sozusagen vermeintlich zum wirtschaftlichen Erfolg gehört, beugen und trotzdem erfolgreich sind. Und genauso können wir uns eben Verstärkungen gewissermaßen anlesen, indem wir die Schriften von Papst Franziskus, die neueste, die Umweltenzyklika, ist ganz besonders kritisch gegen die Wirtschaft, indem sie eben der Wirtschaft vorhält, nicht genug nachhaltig zu sein und ein System letztlich weltweit aufgebaut zu haben, was einfach nicht zukunftsfähig ist. Und dann dieses erste Schreiben, mit dem er sich an alle Bischöfe und alle katholischen Gläubigen gewandt hat, dieses Evangelii Gaudium, da hat er eben dieses gesagt, was dieser Vortragsreihe den Titel gibt, diese Wirtschaft tötet. Und da ein Satz weiter heißt es, heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und dem Gesetz des Stärkeren ab. Gesetz des Stärkeren, das ist der sozialdarwinistische Gedanke, das gilt doch von Natur aus, friss oder stirb. Deswegen ist meine Antwort die private Haltung des Widerstandes, also dieser etwas merkwürdige Satz, töte ich den Sklaven in mir, dann töte ich auch den Tyrannen. Diese Haltung lässt uns überhaupt erst offen werden für einen anderen Blick. Diese private Haltung, die eigene Lebenspraxis, sie lässt uns offen werden für Kulturkritik, Sie erinnern sich an den zweiten Teil des Vortrags, aber eben auch für die Suche nach alternativen Antworten auf gesellschaftliche und auf politische Fragen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Vielen Dank für Ihr Zuhören.
Ja, herzlichen Dank, Herr Thomas, für Ihre Ausführungen und für die Erweiterung des Methodenrepertoires. Das wird nicht schaden. Haben Sie Fragen an unseren Referenten oder denken Sie sich noch ein bisschen warm? Sind diese Methoden wie die der Skepsis unter ähnlichen Rahmenbedingungen entstanden?
Ich denke schon. Damals in der frühen Skepsis, in der pyrrhonischen Skepsis, also ungefähr 300 vor Christus, da ging es ja auch um den Streit der Schulen, den Streit der Lehrmeinungen, letztlich um dogmatische Fragen. Also wie verhält es sich wirklich? Und gegen ein Dogma zu sein, ist nicht der Weg der Skepsis, sondern die Skepsis ist gegen das eine Dogma sowie gegen das andere Dogma und fragt sich, kann ich es überhaupt wissen, ob das eine stimmt oder ob das andere stimmt? Und so ähnlich hatte ich das auch versucht zu übertragen auf unsere Fragestellung.
Der Antike waren Sklavenhaltergesellschaften noch. Ne? Also da hätte man allen Grund gehabt, den Tyrannen wirklich zu töten und nicht nur in einem selbst. So weit wollen wir ja nicht gehen, aber vielleicht ein bisschen kitzeln den Tyrannen, wo immer er sitzt. Ja, Sie haben eine Frage, bitte.
Eine Frage, ja. Meine Frage bezieht sich auf die Geschichte. Und zwar haben Sie ja gesagt, die Ideologie des Kolonialismus oder auch die Ideologie dieser Jesus-Spritze, Sie haben es immer auf eine bestimmte Epoche bezogen. Und die Frage ist dann, kann man den Wettbewerb an sich auch auf eine bestimmte Epoche beziehen oder kann man sagen, dass er sich durch alle Epochen der Menschheit durchzieht, dass er schon immer da war?
Also, Ihre Frage ist, zieht sich dieser Wettbewerb nicht tatsächlich durch, nimmt halt unterschiedliche Formen, Gestalten an, aber ist es nicht etwas, was wir immer schon beobachten konnten?
Also meine Antwort lautet, derjenigen Epoche, die eine bestimmte Sicht auf die Welt für die Ware hält, erscheint es immer so, dass dieses Thema schon immer das Entscheidende war und von den anderen Epochen noch nicht gesehen wurde und vielleicht in Zukunft Vergessenheit gerät, aber dann zu Unrecht. Das bedeutet umgekehrt, dass der anderen Epoche das andere als immer schon vorhanden und immer vorhanden seiend erscheint. Ganz einfach bei der einer stark religiös orientierten Gesellschaft, die wird natürlich unsere Gesellschaft, die Gesellschaft des, ich sag mal, des ökonomisch geprägten, als vielleicht gottvergessen oder gottlos sehen und alles uns raten, um diesen Zustand abzuhelfen und vielleicht sogar raten, dass dann das Wirtschaften wieder besser und menschlicher wird. Also mit anderen Worten, Ihre Frage ist nie unabhängig von der Sicht einer Wahrheitsgewissheit zu beantworten.
Also, ja, die Frage war, ob man das jetzt geschichtlich belegen kann, dass der Wettbewerb nicht mehr da war. Also, dass nicht aus dieser Annahme nicht aus einer Überzeugung, aus einer religiösen Überzeugung oder aus einer gesellschaftlichen Überzeugung herausführt, sondern dass das belegen kann.
Ja, also da würde ich mich wiederholen wollen. Das ist vielleicht für Sie jetzt schwieriger mitzumachen, dieser Schritt. Ich wiederhole mich und sage, derjenige Gesellschaft, der etwas als Wahrheitsgewissheit vorkommt, der erscheint das empirisch belegbar, und zwar in allen Epochen.
Darf ich es versuchen, einfacher zu sagen? Sie gucken die Welt durch eine Brille an. Jede Epoche tut das. Ne? Das ist ein hermeneutisches Problem, also wie deuten wir die Welt? Und wir machen dabei Voraussetzungen. Und abhängig von der Voraussetzung sind die Ergebnisse, die Sie empirisch fassen. Und wenn wir halt die Voraussetzung machen, das Ökonomische ist das, was die Welt dominiert und so weiter, und der Wettbewerb ist das zentrale Moment, der Zentralantrieb, dann sehen wir auch rückwärts alles unter diesen Voraussetzungen. Und das war die Antwort, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. So, wir hatten hier noch eine Frage. Ja.
Würden Sie es datieren können, seit wann
lässt es sich datieren, ist die Frage, seit wann die Wirtschaft so funktioniert. Ich wiederhole es für unser Mikrofon.
Ich kann es leider nicht.
Seit 100 Jahren, seit 50 Jahren,
also die letzte Position, die ich da vorgestellt hatte, diese Arbeitskraftunternehmer, ist so dominierend geworden, dass man sagen kann, der Durchschnitt der Arbeitnehmer weiß überhaupt, was damit anzufangen, oder der weiß genau, ja, ich weiß schon, wovon du sprichst, oder so, ja. So dominierend geworden, vielleicht erst in den letzten 20 Jahren. Aber man muss natürlich immer mit der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, es gab natürlich auch schon früher Einzelne, die davon betroffen waren, und genauso gibt es natürlich heute viele, die nicht davon betroffen sind.
Also globalisierten Handel.
20 Jahre, das ist ja auch
ja.
In den letzten 20 Jahren tatsächlich eine Radikalisierung.
Ja. Sie stimmen zu. Ich denke, globalisierter Handel ist etwas sehr Altes. Das finden Sie in sehr vielen Epochen und das ist keine neuzeitliche Erfindung. Aber mit Sicherheit haben sich die Fragen des Wettbewerbs natürlich durch den ganzen Prozess, der mit der Industrialisierung begann, beschleunigt. Und ein französischer Theoretiker, Paul Virilio, spricht von Beschleunigungstechnologien, die wir im Einsatz haben. Und dazu zählt er natürlich die ganze Informationstechnologie, die es ermöglicht, auch Warenumschlag und so weiter in einer Geschwindigkeit zu tätigen, die wir früher nie kannten und die wir heute zum Teil auch nicht mehr verstehen. Sie hat eine Frage, ja.
Also wenn unsere Vorfahren, wenn wir sagen wollten, nehmen wir den Wettbewerb als Stress wahr, da hatten unsere Vorfahren vielleicht auch Wettbewerb, zum Beispiel der Handwerker, der auf den Walz geht, der musste arbeiten und das hat immer, also vielleicht Hunger, den wir heute weniger haben, oder gar nicht mehr mit der Gesellschaft, wo wir uns heute nicht fassen können. Und Walzwein zum Beispiel, Wettbewerb im Stichwort im 31. Oktober Informationstag, Ablasshandel, religiöser Wettbewerb, der ist heiliger, das war ja auch, das ist ja auch immer ein Thema gewesen, was Leute getrieben hat. Also mein Einwurf ist, der Wettbewerb hat jetzt eine Form hatte.
Also, okay. Ihre Frage ist, oder Ihr Hinweis ist, hatte der Wettbewerb nicht einfach nur andere Formen? Früher ging es zum Beispiel darum, seinen Hunger zu stillen. Wenn der Handwerker auf der Walz war, arbeitete er, um seine Nahrung zu bekommen. Hat sich da nicht einfach nur die Gestalt gewandelt?
Ich möchte es so beantworten wie die Frage von Ihnen. Nämlich, das kommt uns heute so vor, es muss uns so vorkommen, dass vergangene Epochen, dass Phänomene vergangener Kulturen sich auch lesen lassen unter dem interpretierenden oder aufschließenden Begriff des Wettbewerbs. Die Frage, was geschah beim Ablasshandel, hätten sicherlich frühere Generationen, die überhaupt mit dem Ablasshandel noch was verbanden und die gewissermaßen eine Angst noch hatten, jetzt sich zu engagieren, irgendwie finanziell tatsächlich für die Seele Schaden zu nehmen. Also Menschen, die das noch teilen konnten, hätten das sicherlich nicht als sozusagen frühe Form des ökonomischen Wettbewerbs verstanden, sondern als das etwas Theologisches, also als ein Geschehen, als ein Heilsgeschehen, als die Frage meines Verhältnisses zu Gott und wie ich den Sündenstand, in dem ich geboren werde, wieder loswerde, durch eine Verbindung, zum Beispiel durch die Taufe, das ist ja auch den Sündenstand loswerden. Und in diesem Fall eben eine Form, die dann auch vielen damals schon komisch vorkam, durch Geld geben. Also das war das, die Phänomene, die Lebenswirklichkeit, die damals, glaube ich, empfunden wurden. Aber unsere Brille könnte das durchaus auch als Wettbewerb interpretieren. Das hat damit zu tun, dass man interpretierende Begriffe eigentlich immer auf alles anwenden kann. Sie können zum Beispiel auch die Grundbegriffe der Evolution, also Survival of the Fittest, auch auf Kulturen anwenden oder auch auf Kunstströmungen. Ja, welche Kunst hat sich durchgesetzt? Welche Musik war erfolgreicher? Oder auch welche Kultur ist erfolgreicher? Welche Religion ist erfolgreicher? Welche Dichtkunst? Das kann man sozusagen, ohne dass da eine letzte magische Blackbox bliebe, die uns dann bewiese, aha, hier ist ein heiliger Bereich, hier greift unsere Begrifflichkeit nicht mehr. Nein, das wird nie der Fall sein. Unsere Begrifflichkeit wird immer alles greifen können. Und so ist es auch mit dem Begriff des Wettbewerbs. Nimmt man sich Phänomene, die nicht unserer Lebenswelt entsprechen, sondern zum Beispiel Ablasshandel, kann man selbstverständlich auch darin etwas finden von Wettbewerb. Also dass ein Gläubiger zahlt, der andere weniger. Und da kann es uns so vorkommen, als sei denen das zwar noch nicht klar, aber eigentlich würde nichts weiter als Wettbewerb da bestehen. Und das ist für deren Erleben meines Erachtens eher zweitrangig gewesen.
glaube, die Definition oder wovon wir Erfolg abhängig machen, beziehungsweise womit wir Erfolg konnotieren, das hat sich womöglich gewandelt. Ja? Also der Erfolg in einer Ökonomie, einer wettbewerbsgetriebenen Gesellschaft, definiert sich entlang ökonomischer Ziele. Ja? Wenn Sie bei einer Gruppe von Leuten als Handwerker tätig sind, die über mehrere Jahrhunderte hinweg eine Kathedrale bauen, dann ist da nicht Profitmaximierung das zentrale Stichwort, das den Erfolg definiert, sondern schaffen wir es, Gott näher zu kommen und ihn zu preisen und so weiter mit diesem Gebäude, das wir hier errichten. Also da ist das Thema Erfolg auf einer anderen Ebene angesiedelt. Und ich glaube, da ist womöglich ein Schlüssel, um den Wandel vielleicht zu erklären und dann auch in Epochen festzumachen. Wir hatten noch eine Frage da oben, richtig?
Ja. Dieser Begriff Wettbewerb, den kann man auch vieles anwenden in der Vergangenheit. Kann man ja nicht sagen, dass es genau deswegen eigentlich der Wettbewerb nicht unbedingt schlecht ist, sondern dass unsere Kritik eigentlich darauf abzielt, auf den Auswuchs des Wettbewerbs, den wir heute sehen. Also gibt Ihre Kritik nicht den, also, Sie den generellen Wettbewerb oder so wie ihn heute in unserer Gesellschaft machen?
Also ist Ihre Kritik nicht vielmehr eine an der Form, die der Wettbewerb heute einnimmt und nicht eine Generalkritik am Wettbewerb?
Ja, das ist gut, dass Sie das fragen. Das gibt mir die Gelegenheit, eben meine Position deutlicher zu machen. Wettbewerb ist für vieles gut und ich teile diese Meinung uneingeschränkt. Als Beispiel hatte ich mir vorgenommen zu sagen, dass McDonald's jetzt auch eine Bio-Linie einführt, ist darauf zurückzuführen, dass Bio-Burger-Ketten Erfolg hatten in Städten und sie gewissermaßen auf dem Markt angreifen. Und das ist ja auch eine Theorie des Wettbewerbs. Die McDonald's-Manager haben gesagt, wir werden hier angegriffen von Bio-Ketten, wir werden kontern mit einer Bio-Linie. Deswegen brauchen wir jetzt irgendwie 14.000 Tonnen biologisches Rindfleisch und so weiter. Ja. Also das ist was Gutes, weil eine Entwicklung, nämlich kritisch zu fragen, was steckt da eigentlich zwischen den Brötchenhälften, dazu geführt hat, dass Menschen woanders einkaufen und jetzt muss der ursprüngliche Anbieter McDonald's also nachziehen. Das ist ein gutes Beispiel, wie gut Wettbewerb funktioniert. Und viele andere Beispiele könnte man dafür bringen, auch im eigenen Leben. Auf Wettbewerb ist etwas, was immer das Geschäft belebt oder eben auch den Antrieb ermöglicht, zum Beispiel sich zu bilden und weiterzukommen und so weiter. Und Sie vermuten richtig, dass meine Kritik nicht das Prinzip Wettbewerb überhaupt zum Gegenstand hat, sondern eigentlich könnte ich sagen, nicht die Form, wie Sie jetzt vielleicht vermuten, des Wettbewerbs, sondern eher die Ideologie des Wettbewerbs. Also es geht darum, dass wir uns mit unserer Art, wie wir diese Welt auffassen, wie wir uns selbst sehen, wie wir uns selbst beurteilen und in dunklen Stunden verurteilen, wie wir da eine Kategorie unhinterfragt, und das bedeutet ideologisch, uns zu eigen machen, die gewissermaßen in der Luft schwebt gerade in unserer Kultur. Und mit welchen Folgen? Und die Bitte ist einfach, in diesem Punkt eine skeptische Distanz zu wahren. Und deswegen zielt eben mein Ratschlag ja auch auf das eigene Selbstverhältnis. Und nicht unmittelbar auf eine zum Beispiel alternative Wirtschaft. Das wage ich gar nicht zu behaupten. Wir könnten auch alle anders wirtschaften, wenn wir nur Herrn Felber folgen würden, das steht mir gar nicht zu und ich kann mir das auch nicht vorstellen, ob das so ist oder nicht so ist. Ich kann nur sagen, was die Ideologie des Wettbewerbs mit uns macht und fragen, wie können wir sozusagen wieder uns zu Subjekten unseres Selbstverhältnisses machen. Darum ging es mir.
Anfang der 90er Jahre war ich für längere Zeit in den USA und eine ganze Reihe von Burgerketten brachten heraus Low-Fat-Burger. Die hielten sich nicht lange am Markt und sie schmeckten nicht. Vielleicht schmeckt die nächste Woche das Thema unseres Vortrags. Es geht darum, ob Bildung unglücklich macht. Vielleicht probieren Sie es nächste Woche aus. Ich danke Herrn Thomas für den Vortrag und Ihnen fürs Kommen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Vielen Dank.